וזאת הדלת שלי. אתה, שלא יעלה על דעתך לבוא לחפש אותי. אף פעם. אם תצטרך משהו, אם תתעורר בעיה, פשוט תשאיר לי פתק כאן על שולחן המטבח, ואני במשך הזמן אמלא כל מה שיחסר לך. רק שלא תתחיל לרוץ אליי מרוב בדידות או מה, כמו אלה שהיו כאן לפניך. הבית הזה כנראה משרה בדידות, אבל אני בהחלט לא בשטח הזה. אין לי מה להציע. ועוד משהו. כאשר הוא לבדו, הוא לא רק מדבר עם עצמו, אלא גם צועק לפעמים. קורא לי בלילות, קורא לאנשים שכבר אינם, מפציר, מתחנן אליהם. אולי הוא יקרא גם לך. זה בא לו בייחוד בלילות. אתה אל תשים לב אליו. פשוט תנסה להתהפך לצד השני ולהמשיך לישון. התפקיד היחיד שלך בבית הזה הוא מוגדר. מחמש בערב עד 11. צעקות הלילה של ולד לא נכללות במשרה. גם לא דברים אחרים שאולי לפעמים קורים כאן. כל מה שלא עניינך, פשוט תשמור מרחק. הנה, כמעט שכחתי. קח לך את המפתחות האלה. אל תאבד אותם.
Nochmal zur Erinnerung, Schmuel Asch, ein Student, hat sein Studium abgebrochen aus finanziellen Gründen, schreibt trotzdem an seiner Arbeit Jesus aus der Perspektive der Juden weiter. Und er landet als Gesellschaft des alten Gehbehinderten Gershom Wald in einem alten Haus in Jerusalem. Atalia Abravanel, die verwitwete Schwiegertochter des alten Mannes, führt ihn in seine Arbeit ein. Und das hier ist meine Tür, sagte sie. Lassen Sie sich ja nicht einfallen, mich zu suchen. Nie. Wenn Sie etwas brauchen, wenn es ein Problem geben sollte, dann legen Sie einfach einen Zettel auf den Küchentisch und ich besorge im Laufe der Zeit alles, was Sie brauchen. Fangen Sie bloß nicht an, aus Einsamkeit oder so etwas zu mir gelaufen zu kommen, wie Ihre Vorgänger es getan haben. Dieses Haus fördert offenbar Einsamkeitsgefühle, aber dafür bin ich nicht zuständig. Ich habe nichts anzubieten. Und noch etwas. Wenn er allein ist, spricht Wald nicht nur mit sich selbst, er schreit auch manchmal. Er ruft in der Nacht nach mir, er ruft nach Menschen, die es schon lange nicht mehr gibt. Er bittet sie, fleht sie an. Vielleicht wird er sie ebenfalls rufen. Das passiert ihm vor allem nachts. Bitte beachten Sie das nicht. Sie drehen sich einfach auf die andere Seite und schlafen weiter. Ihre Aufgabe in diesem Haus ist klar umrissen. Von nachmittags 5 bis 11 Uhr nachts. Walds nächtliches Schreien gehört nicht dazu. Auch keine anderen Dinge, die hier vielleicht manchmal passieren. Halten Sie sich von allem fern, was Sie nichts angeht. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Nehmen Sie diese Schlüssel. Verlieren Sie sie nicht. Jeden Tag, kurz nach 4 Uhr nachmittags, erhob sich Schmuel von seinem Lager, wusch sich, stäubte seinen dichten Bart mit etwas duftendem Talkumpuder ein, ging die gewundenen Eisenstufen hinunter, zündete den Petroleumofen in der Bibliothek an und setzte sich an den schwarzen Schreibtisch von Gershom Wald in den mit bestickten orientalischen Kissen gepolsterten Korbsessel. Manchmal fiel sein Blick auf die Goldfische, die ihn voller Trauer und fast bewegungslos durch das Glas des runden, beleuchteten Aquariums anschauten und lauschte aufmerksam den Vorträgen, die Herr Wald ihm hielt. Ab und zu stand er auf, um ihnen beiden Tee nachzugießen. Oder er regulierte den Docht des Ofens, damit die Flamme nicht mehr blau flackerte und sich beruhigte. Oder er öffnete das Fenster spaltbreit vor den Fensterläden, um nach verregten Zypressen duftende Luft hereinzulassen. Um 5, um 7, und dann um 9 Uhr abends hörte sich der Alte regelmäßig die Nachrichten aus dem kleinen Radioapparat auf seinem Schreibtisch an. Manchmal versenkte er sich in die Zeitung Da War und erklärte Schmuel, was die Nachrichten besagten. Ben-Gurion stellte wieder eine Koalition zusammen. Würde er die MAPAM und die Vereinigte Arbeiterpartei beteiligen oder nicht? Es gibt keinen anderen als Ben-Gurion, sagte Wald. Noch nie hatte das jüdische Volk einen so weitsichtigen Politiker wie Ben-Gurion. Zwischen den Nachrichten sprach Gershom Wald zum Beispiel über die Dummheit Darwins und seiner Anhänger. Wie konnte man bloß auf die Idee kommen, dass das Auge oder der Sehnerv selbst sich aufgrund des Bedürfnisses zu sehen entwickelt habe, mithilfe dessen, was die natürliche Selektion nennen. Wenn es auf der Welt noch kein Auge und keinen Sehnerv gegeben hatte, entwickelte doch keiner das Bedürfnis, etwas zu sehen. Es gab nichts und keinen auf der Welt, der sich ein solches Bedürfnis auch nur vorstellen konnte. Nie im Leben wäre jemand auf die Idee gekommen, im Nichtsehen, in der unendlichen Dunkelheit, von der er gar nicht weiß, dass es Dunkelheit ist, könne plötzlich eine Zelle oder ein Haufen von Zellen wachsen, die nach und nach aus dem Nichts heraus formfarben Dimensionen sahen. Außerdem, die Evolutionstheorie hat nicht die geringste Erklärung für die erste lebende Zelle oder das erste Samenkorn aus der ewigen Stille der leblosen Materie. Und was hätte aus dem Nichts heraus ein verirrtes Molekül der leblosen Materie dazu bringen können, aus seiner ewigen Unbelebtheit aufzuwachen und so etwas wie Photosynthese zu entwickeln? Das heißt, sich aufzumachen und das Sonnenlicht in Kohlenhydrate zu verwandeln und diese Kohlenhydrate zum Wachsen zu verwenden. Nun, und es kann auch keine darwinistische Begründung für die erstaunliche Tatsache geben, dass eine Katze fast vom Tag ihrer Geburt an weiß, dass sie, um ihr Bedürfnis zu verrichten, eine Kuhle graben und diese danach mit Erde bedecken muss. Und wer käme schon auf die Idee, dass es sich hier um natürliche Auslese handelt? Alle Katzen, die zu dieser komplizierten hygienischen Aktion nicht fähig waren, sollen ohne Nachkommenschaft von der Erde vertilgt worden sein. Und nur die Nachkommen der Exkremente vergrabenen Katzen soll das Recht gehabt haben, sich zu vermehren. Und warum ist nur die Katze den Zahnrädern des natürlichen Selektionsmechanismus dadurch entkommen, dass sie erstaunliches Hygienebedürfnis vererbt und nicht der Hund, die Kuh oder das Pferd? Warum hat sich die natürliche Selektion Darwins nicht die Mühe gemacht, nicht nur die Katze, sondern auch, sagen wir, dem Schwein beizubringen, das sich lecken und selbst reinigen kann? Und wer hat eigentlich dem Ururahn aller reinlichkeitsbewussten Katzen, dem ersten Exkrementenvergraber, beigebracht, wie er die erste Grube graben und sie mit Erde zudecken soll? Haben nicht unsere alten Weisen uns gelehrt, dass alles seinen Grund hat? Schmuel hing an Walds Lippen, die sich unter dem dichten weißen Bart bewegten, und wieder fiel ihm der Gegensatz zwischen der Fröhlichkeit in den Worten des Mannes und der tiefen Traurigkeit seiner blauen, ins Grau gehenden Augen auf. Tragische Augen im Gesicht eines Satyrs. Der Mann sprach lange, wie seine Art war, mit großem Vergnügen und kraftvoll über die finstere Angst, die der ewige Jude von alters her in der Fantasie der Christen hervorgerufen hatte. Schließlich konnte nicht irgendein beliebiger Mensch morgens in aller Ruhe aufstehen, sich die Zähne putzen, eine Tasse Kaffee trinken und Gott umbringen. Um einen Gott umzubringen, muss der Mörder noch stärker sein als der Gott. Und er muss auch unendlich bösartig sein. Jesus von Nazareth, eine göttliche Gestalt voller Wärme und Liebe. Wer ihn absichtlich ermordet, war stärker als er und zugleich listig und abscheulich. Diese verfluchten Gottesmörder konnten nur unter der Bedingung zu Gottesmördern werden, wenn sich in ihnen alle scheußlichen Kräfte des Bösen konzentrierten. Deshalb stehen für Judenhasser die Juden auf der untersten Stufe. Wir alle sind Judas Ischariot. Auch nach 80 Generationen sind wir Judas Ischariot. Aber die Wahrheit ist, mein junger Freund, wir haben diese Wahrheit hier im Staat Israel direkt vor Augen. Der alte Jude ist wie der neue, der hier angeblich aufwächst, gar nicht stark und bösartig, sondern gierig, schlau, schrill, voller Misstrauen und Angst. Chaim Weizmann sagte einmal in seiner Verzweiflung, ein jüdischer Staat könne nie existieren, denn das sei ein Widerspruch in sich. Wenn es einen Staat geben sollte, wäre es kein jüdischer. Und wenn er jüdisch wäre, wäre es bestimmt kein Staat. Wie es bei uns geschrieben steht, das ist ein Land, das einem Esel gleicht. Nach einer oder anderthalb Stunden erhob sich Herr Wald schwerfällig und zog seinen gekrümmten Körper mit Hilfe seiner Armmuskeln den ganzen Schreibtisch entlang, packte die Krücken und humpelte zur Toilette oder zum Bücherregal. Manchmal ließ er die Krücken stehen, schleppte sich zu seinem Korbsessel. Unter gar keinen Umständen wollte er sich von Schmuel helfen lassen. Wenn er humpelte, glich Herr Wald einem verwundeten Insekt oder einem riesigen Nachtfalter, der sich die Flügel angebrannt hat und der jetzt vergeblich versucht, wegzufliegen. Ja, also Schmuel führt seine Arbeit Jesus aus der Perspektive der Juden fort, er notiert. Judas Ischariot ist der Gründer der christlichen Religion. Er war ein wohlhabender Mann aus Judäa, nicht wie die anderen Jünger, die Fischer und einfache Bauern aus abgelegenen Dörfern waren. Die Priester in Jerusalem hörten seltsame Gerüchte über einen sonderbaren Wundertäter aus Galiläa, der da und dort in Dörfern und vergessenen kleinen Städten an den Ufern des Sees Genezareth durch bäuerliche Wunder Anhänger anzog. Einer von Dutzenden anderer angeblicher Propheten und Wundertäter, die alle Wahnsinnige oder Hochstapler waren oder beides zugleich. Doch dieser Galiläer zog mehr Anhänger an sich als die anderen. Deshalb wählte die Jerusalemer Priesterschaft Judas Ischariot aus, einen wohlhabenden, gebildeten, klugen Mann, und schickte ihn los, um sich der Gruppe der Gläubigen anzuschließen, die mit dem Galiläer von Dorf zu Dorf zogen. Er solle sich als einer von ihnen ausgeben und der Jerusalemer Priesterschaft berichten, welcher Art jener Wundertäter sei und ob von ihm besondere Gefahr ausgehe. Judas Ischariot zog also abgerissene Kleidung an, wanderte nach Galiläa, suchte und fand Jesus und seine Anhänger und schloss sich ihnen an. Schon bald gelang es ihm, sich mit den Sektenmitgliedern anzufreunden, einer Gruppe schlecht gekleideter Menschen, die dem Propheten von Dorf zu Dorf folgten. Judas schloss auch mit Jesus selbst Freundschaft. Aufgrund seines klaren Verstandes und weil er sich als begeisterter Anhänger ausgab, stand er Jesus schon bald sehr nah. Er wurde zum Vertrauten, gehörte zum inneren Kreis der Jünger und wurde sogar zum Schatzmeister der Gruppe, der Zwölfte im Kreis der Jünger. Der Einzige neben Matthäus, der nicht aus Galiläa stammte und auch weder Bauer noch ein armer Fischer war wie die anderen. Und dann geschah etwas Überraschendes im Verlauf der Ereignisse. Der Mann, der von den Jerusalemer Priestern geschickt worden war, um den falschen Propheten aus Galiläa und seine Anhänger auszuspionieren und ihnen die Maske vom Gesicht zu reißen, wurde zu einem begeisterten Jünger. Die Persönlichkeit Jesu, die warme, anziehende Liebe, die er ausstrahlte und um sich verbreitete, diese Mischung aus Einfachheit, Bescheidenheit, herzlichem Humor und warmer Intimität mit allen Menschen, zusammen mit dem ethischen Schwung, der höheren Vorstellungskraft, der scharfen Schönheit seiner Gleichnisse und dem Zauber der Botschaft, die Jesus verkündete, verwandelten den vernünftigen, nüchternen, skeptischen Mann aus Ischariot in einen treuen Anhänger, der sich dem Galiläer und seiner Botschaft völlig hingab. Judas Ischariot wurde zum besten und ergebensten Schüler des Nazareners. Mehr noch, er war der erste Mensch auf der Welt, der aus ganzem Herzen an die Göttlichkeit Jesu glaubte. Der glaubte, dass Jesus allmächtig war, der überzeugt war, dass bald allen Menschen die Augen geöffnet würden, von einem Meer zum anderen, und sie das Licht sehen würden. Dann würde die Welt erlöst werden. Doch dafür entschied Judas, müsse Jesus Galiläa verlassen und nach Jerusalem ziehen. Er müsse die Königin aller Städte in ihrem eigenen Haus erobern. Er müsse sich in Jerusalem einen Namen machen, vor dem Volk und vor den Augen der ganzen Welt Wunder vollbringen, wie man sie nie gesehen hatte, seit Gott den Himmel und die Erde erschuf. Jesus müsse vor den Augen ganz Jerusalems gekreuzigt werden. Und vor den Augen Jerusalems würde er lebendig wieder heruntersteigen und heil und gesund vor dem Kreuz auf eigenen Beinen stehen. Die ganze Welt, die Priester und das einfache Volk, Römer und Edomiter, Pharisäer und Sadduzäer, Essener und Samariter, Reiche und Arme, hunderttausende Pilger, die zu Ehren des Pessachfestes nach Jerusalem gekommen waren, aus dem ganzen Land und aus den Ländern ringsumher, alle würden auf die Knie fallen und den Staub zu seinen Füßen küssen. Und damit würde das Himmelreich auf Erden seinen Anfang nehmen, in Jerusalem, vor dem Volk und vor der Welt. Und ausgerichtet am Freitag vor dem Fest, vor dem versammelten Volk, notierte Schmuel. Aber Jesus zögerte, Judas Vorschlag anzunehmen, nach Jerusalem zu ziehen. In seinem kindlichen Herzen nagte der Zweifel. Bin ich der richtige Mensch? Judas ließ nicht locker. Du bist der Mensch, du bist Gott. Du bist der Sohn Gottes, du bist göttlich. Du bist dazu bestimmt, alle Menschen zu retten. Der Himmel hat dir den Auftrag gegeben, nach Jerusalem zu gehen und dort deine Wunder zu vollbringen. Du wirst in Jerusalem das größte aller Wunder vollbringen. Du wirst heil und gesund vom Kreuz steigen. Und ganz Jerusalem wird dir zu Füßen fallen. Selbst Rom wird dir zu Füßen fallen. Der Tag deiner Kreuzigung wird der Tag der Erlösung der Welt sein. Das ist die letzte Probe, auf die dich dein göttlicher Vater stellt. Und du wirst sie bestehen, weil du unser Erlöser bist. Nach dieser Probe beginnt die Erlösung der Menschheit. An diesem Tag beginnt das Königreich des Himmels. Judas Ischariot hat es sich also ausgedacht. Er war der Erfinder, der Impresario, der Regisseur, der Produzent des Schauspiels von der Kreuzigung. Was das betraf, hatten seine Spötter und Ankläger durch alle Generationen hindurch recht, vielleicht mehr noch, als sie ahnten. Doch auch als Jesus unter schrecklichen Qualen am Kreuz mit dem Tod kämpfte, Stunde um Stunde in der brennenden Sonne, und das Blut aus seinen Wunden floss und die Fliegen sich auf die Wunden setzten, auch als man ihm Essig zu trinken gab, hörte Judas keinen Augenblick auf zu glauben. Gleich ist es soweit. Gleich wird sich der gekreuzigte Gott erheben. Er wird sich von den Nägeln befreien und vom Kreuz heruntersteigen. Und zu dem Volk, das sich ehrfürchtig vor ihm auf den Boden wirft, wird er sagen, liebet einander. Und Jesus selbst, auch im Augenblick seines Sterbens, als ihn die Menge verhöhnte, hilf dir selber, bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. War sein Zweifel noch immer zu erkennen? Bin ich wirklich der richtige Mensch? Und trotzdem, vielleicht versuchte er noch immer in seinen letzten Minuten, sich an Judas Versprechen zu klammern. Mit allerletzter Kraft riss er mit den Händen, die mit Nägeln an das Kreuz geschlossen waren. Er riss und schrie vor Schmerz. Er riss und rief seinen Vater im Himmel an. Er riss und starb, während seine Lippen die Worte aus dem Psalm sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worte, die nur ein sterbender Mensch sagen konnte, der glaubte oder wenigstens halb glaubte, dass Gott ihm helfen würde, die Nägel herauszuziehen, damit er das Wunder vollbrachte, heil und gesund vom Kreuz zu steigen. Mit diesen Worten starb er am Blutverlust, wie jeder andere Mensch aus Fleisch und Blut. Und Judas, dessen Lebensziel bei diesem Anblick zerbrach, Judas, der verstand, dass er mit eigenen Händen den Tod des Mannes herbeigeführt hatte, den er so sehr liebte und ehrte, verließ den Ort und erhängte sich. Ja, schrieb Schmule in sein Heft, so starb der erste Christ, der letzte Christ, der einzige Christ. Danke.